Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Backstage Café. Heute ist bei mir zu Gast die liebe Pauline vom Musikfonds und wir reden heute über besagten Musikfonds und alles, was der Musikfonds tut, und vielleicht gehen wir allgemein über Förderungen und sonstige Dinge noch ein.
Hallo.
Backstage Café. Liebe Pauline, für Menschen, die dich nicht kennen, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, welche Hüte du aufhast, woher du kommst, wohin du gehst, alles, was du jetzt platzieren magst, dass die Leute ein gutes Bild von dir haben?
Ja, hallo, sehr gerne stelle ich mich kurz vor. Pauline Pavanow, mein Name. Ich bin seit geraumer Zeit in der österreichischen Musikwirtschaft tätig, war lange Zeit Labelbetreiberin mit meiner eigenen Agentur und bin seit letztem Jahr Vollzeit Projektleiterin von Austrian Music Export auf Seiten des Musikfonds und insofern auch beim österreichischen Musikfonds für die Förderschienen Vermarktungsförderung, OMF Plus und Impulsprogramm zuständig.
Ach, das war jetzt so schnell, dass ich keine Überleitung
gehabt habe. Ich kann auch noch ein bisschen weiter erzählen, soll ich mehr über mich erzählen?
Wie du willst. Also ich will jetzt nicht bremsen, aber wenn du schon...
Ich kann dir gerne noch, also quasi als Überleitung zu meiner Zuständigkeit beim österreichischen Musikfonds. Ich bin dem österreichischen Musikfonds lustigerweise wirklich seit Beginn oder eigentlich bereits vor Beginn meiner Karriere in der Musikwirtschaft eng verbunden, weil so hat für mich eigentlich alles angefangen, nämlich mit einem, damals musste man die Anträge noch per Post schicken, mit einem Musikfonds-Antrag mitten in der Nacht. Ich hatte einen anderen Job und ein Kollege, ein Freund von mir, ruft mich an und sagt, hey, ich möchte diesen, morgen ist Einreichschluss, ich möchte diesen Antrag abschicken und kannst du mir beim Marketingteil helfen? Mein Background ist Kommunikation und PR. Ich habe Journalismus studiert, das heißt, das war immer mein Steckenpferd, mein Spezialgebiet. Und dann habe ich gesagt, ja, sicher kann ich das machen und habe mir diesen Antrag mal durchgeschaut und bin dann gesessen und dachte mir, aha, okay, was genau soll ich da jetzt eintragen? Ja, und das war irgendwie der Grundbaustein für meinen Weg in die Musikwirtschaft, weil ich mir dann zum Ziel gesetzt habe, ich möchte diesen Antrag verstehen und ich möchte wissen, worum es da genau geht und wie das eigentlich auch alles zusammenhängt. Und somit verdanke ich dem Musikfonds, wo ich letztlich jetzt auch meine berufliche Heimat gefunden habe, auch den Einstieg in die Branche überhaupt.
Jetzt wäre natürlich die Preisfrage, ob es dieser Antrag damals bekommen hat oder nicht.
Nein.
Da werden wir vielleicht später noch, oder wir werden definitiv noch drüber reden, warum manche Anträge bewilligt werden oder nicht und was man dazu für braucht. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, Pauline, wir haben dich jetzt beruflich kennengelernt, wir wollen dich privat auch noch ein bisschen kennenlernen. Deswegen gibt es auch für dich den traditionellen Fragenhagel. Du darfst drei Fragen ziehen und die gerne kurz und knackig beantworten.
Ich liebe Hagel, wenn ich drinnen bin. Ich glaube, das sind drei. Sind das drei? Ja, sind es drei, oder?
Schaut gut aus.
Ja. Sind es drei. Welche Aufgabe würdest du sofort abgeben, wenn du könntest? Es ist immer meine die erste Intuition, die man hat und den ersten Gedanken, den man im Kopf hat. Es wäre Buchhaltung und dann ist mir eingefallen, du bist ja gar nicht mehr selbstständig, du musst deine Buchhaltung ja gar nicht mehr selber machen. Aber es wäre Buchhaltung gewesen. Ja. Es war auch immer Buchhaltung.
Das ist nicht das erste Mal, dass jemand Buchhaltung auf die Frage geantwortet hat.
Ja, das ist auch einfach, ja, völlig zu Recht in der Kreativwirtschaft. Welche Sache würdest du sofort können wollen, wenn du sie downloaden könntest? Ich würde gern 100 Meter Brustschwimmen unter 2 Minuten.
Nicht schlecht.
Bin ich noch nicht, aber vielleicht komme ich da mal hin. Aber downloaden wäre natürlich super praktisch. Und welche Sache hast du als Kind geglaubt, die heute komplett absurd ist? Da fallen mir so viele Dinge ein, aber ich weiß, dass ich eine sehr gruselige Nacht mit so 6, 7 Jahren wegen dem damals gefundenen Ötzi-Skelett verbracht habe, weil ich sehr empathisch mir gedacht habe, ah, jetzt haben sie dieses Skelett gefunden. Das ist eine prägende, traumatische Kindheitserinnerung, die ich gerne mit euch hier teile in diesem Podcast.
Dankeschön.
Das ist komplett absurd aus heutiger Sicht. Also heute würde mich dieses Skelett nicht mehr so schrecken, hier heute schrecken mich andere Dinge.
Jetzt wollte ich gerade einen Witz machen, wenn man Ötzi googeln auf Google Bilder geht, was dann erschreckender ist, das Skelett oder der DJ. Aber ich bin Fan von DJ Ötzi, dementsprechend ist es jetzt nicht Schlimmes, wenn man DJ Ötzi googelt.
Geht sich dieser Witz nicht aus. Schade.
Gut, Thema Musikfonds und Förderung. Eine Einstiegsfrage habe ich für dich vorbereitet, die ganz allgemein ist, die darfst du ganz ausführend beantworten, wie du willst. Liebe Paulina, was ist denn der Musikfonds eigentlich?
Der Musikfonds ist, glaube ich, eine der Institutionen, die mit denen alle Artists früher oder später mal so in Berührung kommen, sei es, dass sie davon hören, sei es, dass sie schon davon gehört haben oder sei es, dass sie, wenn sie Geld aufstellen wollen für ihre Projekte, für ihre Produktionen und für ihre Live-Tourneen, dann zum ersten Mal googeln und draufkommen, in Österreich gibt es sowas wie eine Förderstelle, nämlich den Österreichischen Musikfonds. Und den Musikfonds gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Der wurde damals als Public-Private Partnership initiiert. Das heißt, es sind sowohl die Verwertungsgesellschaften, LSG-Interpretinnen und LSG-Produzentinnen, aber auch die AKM als fördergebende Institutionen mit an Bord und einer der Hauptfördergeber natürlich das BMW-KMS, also das Kulturministerium. Zusätzlich zu anderen wie die Film- und Musikwirtschaft, also die Wirtschaftskammer. Genau. Vielleicht ist es auch noch sinnvoll zu erwähnen, dass der österreichische Musikfonds in diesen 20 Jahren sich sehr stark weiterentwickelt hat und begonnen hat mit dem Fokus auf Produktionen. Das ist was wir eigentlich in Österreich oft ein bisschen zu wenig schätzen, dass wir eines der wenigen Länder sind, die das wirklich auch schon so lange hat, ja, eine Förderstelle für Musikproduktionen in einem Bereich, wo es sonst jetzt nicht so irre viele Fördermöglichkeiten gibt. Das heißt, wir haben da schon eine Stelle, an die man sich wenden kann und wo man Förderungen beantragen kann. Und das tun auch ganz viele. Der österreichische Musikfonds hat sich dann aber weiterentwickelt und mit dem Geburtstagsjubiläum letztes Jahr, also letzten November, die 20 Jahre Musikfonds, die wir gefeiert haben, haben wir nicht nur die Website relaunched, sondern dann auch nochmal wirklich im Zuge dieses Relaunchs alle Förderschienen uns angeschaut und alle Texte angeschaut und das Serviceangebot und das, was wir machen, auch nochmal aufbereitet. Und da kann man schon feststellen, dass wir mittlerweile bei 5 Förderschienen, Förderprogrammen sind, über die wir heute wahrscheinlich noch ganz viel sprechen werden. Von der klassischen Produktionsförderung über mittlerweile eigene Programme für Vermarktung und für spezielle Live-Aktivitäten im Ausland, aber auch den Tour-Support, der auch mittlerweile für In- und Ausland beantragbar ist. Ja, also es gibt eine ganze Bandbreite an Förderprogrammen, die der Musikfonds macht und insofern haben wir genug Material und Dinge, über die wir heute reden wollen.
Ich glaube, das Brisanteste und Interessanteste für Leute, die das schon mal mit der Musik von Berührung gekommen sind oder gerade am Anfang sind, also wir reden immer von einer fiktiven jungen Band, die sich gerade zum ersten Mal mit dem Thema, in dem Fall mit Förderung, auseinandersetzt, ist die Produktionsförderung. Deswegen würde ich sagen, dass wir uns einmal vorrangig für das fokussieren und wir werden uns sicher Parallelen für allgemein Förderwesen, für andere Institutionen ziehen, beziehungsweise später dann vielleicht andere Dinge wie eben Tourförderung, Vermarktungsförderung und alles andere, was die Musikfonds anbietet, noch vertiefen. Aber konzentrieren wir uns vielleicht vorher mal auf die Produktionsförderung oder beziehungsweise einen Schritt noch zurück, wenn jetzt unsere fiktive junge Band, die ja schon ein paar Gigs hat, ein paar Releases gemacht hat, vielleicht jetzt zum ersten Mal ein Album plant und dann drauf kommt, das kostet Geld, das ist nicht billig, ich will nicht einen Ansang aufnehmen, sondern plötzlich mal 10 oder 12. Und vielleicht ein kleines Musikvideo, ein paar Single-Auskopplungen, ich will es pressen lassen, ich will es in einem Studio machen lassen. Da kommt man drauf, da braucht man eine Stange Geld. Und da ist ja der Musikfonds dafür da, dass diese Stange Geld kürzer wird. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt in der Situation ist, man hat Ausgaben und man braucht Geld, was ja als Kunstschaffender alltäglich ist leider. Ab wann, würdest du sagen, ist diese junge Band prinzipiell bereit, überhaupt den Musikfonds zu beantragen? Gibt es da so Hürden oder so Meilensteine, die man vorher erreichen muss oder Aufgaben, die man erledigt haben muss? Unabhängig von dem Antrag, von dem reden wir jetzt noch gar nicht. Wir sind jetzt nur quasi davor, ob es überhaupt relevant ist.
Das heißt, wir sprechen jetzt darüber, ob die Band sich überhaupt mit dem Musikfonds Antrag beschäftigen sollte, ob sie dafür schon ready ist. Nur damit ich richtig verstehe, worauf du hinaus willst. Ich denke, sich mit dem Musikfonds zu beschäftigen, ja, das kann man schon ganz, ganz früh machen. Und das sollte man wahrscheinlich auch ganz früh machen, weil sich mit dem Musikfonds zu beschäftigen auch heißt, sich mit dem eigenen Projekt intensiv zu beschäftigen und intensiv auseinanderzusetzen. Und dabei kommt man auf viele Dinge drauf, nämlich da kommt man auf Dinge drauf, die man vielleicht sehr gut kann, Dinge, die das Projekt noch nicht hat, Dinge, die man im Rahmen einer professionellen Musikproduktion, und das ist das, was der Musikfonds fördert, professionelle Musikproduktionen, vielleicht noch nicht hat im eigenen Projekt. Und das ist ein ganz guter Indikator dafür auch, wenn man sich mit diesen Antragstellungen beziehungsweise mit den Programmen des Musikfonds auseinandersetzt, da noch festzustellen, ah, wo stehe ich denn mit meinem Projekt, wo stehe ich denn als Künstlerin? Es ist aber kein Indikator dafür, ob man ready ist zu beantragen oder nicht, weil es dafür grundsätzlich keine Barriere oder grundsätzlich keine Eintrittsvoraussetzungen gibt. Jeder und jede Künstlerin kann beim Musikfonds einreichen, wenn sie eine professionelle Musikproduktion plant. Ja.
Stichwort ist professionelle Musikproduktion. Was ist aus deiner Sicht oder aus der Sicht eines Musikfonds eine professionelle Musikproduktion?
Mhm. Ganz grundsätzlich ist eine professionelle Musikproduktion die, die professionell in den Markt gesetzt wird. Das sind natürlich auch Kriterien, und das ist, finde ich, ganz wichtig, jetzt schon darüber zu sprechen, die sich von Genre zu Genre unterscheiden und die sich auch von Projekt zu Projekt unterscheiden, welche Maßstäbe da angesetzt werden, welche Musikproduktion, also wann eine Musikproduktion professionell gestaltet ist, ja, welche Partnerinnen es dazu braucht. Das ist immer ein Gesamtbild aus ganz vielen Einzelteilen. Das ist wie so ein Puzzlestück. Und da jedes Projekt und jede Produktion so individuell ist, gibt es jetzt nicht dieses professionell ist und darunter und darüber und daneben und dazwischen gibt es nichts, sondern das wird immer von der jeweiligen Jury im jeweiligen Call einfach im Gesamtkontext beurteilt mit all den Einzelteilen, die das Projekt hat. Ja. Klar ist, oder was auch gemäß der Richtlinien klar ist, dass Leistungen, Dienstleistungen, die in einem Tonstudio passieren, in einem Tonstudio mit Gewerbeschein passieren müssen. Also das ist auch etwas, das in den Richtlinien des Musikfonds so niedergeschrieben ist. Genau. Mittlerweile gibt es aber auch Anträge, wo teilweise Recordingleistungen im Home-Studio passieren, der Künstlerin, des Künstlers. Also es gibt auch Bereiche und Genres, wo Musikproduktion mittlerweile anders funktioniert, ja, wo mit externen Dienstleistern anders gearbeitet wird. Und insofern wird das auch mittlerweile berücksichtigt. Also das ist auch kein Professionalitätsgrad, sondern es ist wirklich die Summe aller Einzelteile, die dann verspricht, dass diese Produktion erfolgreich auch in den Markt gesetzt werden kann.
Ich glaube, es ist selten ein Bereich so sagenumwogen wie der Musikfonds. Es gibt relativ viele Mythen und leider überwiegend schlechte Erfahrungen oder halt die wenigen, die unter Anführungszeichen Glück haben, dass sie den Musikfonds bekommen.
Ach, immerhin 1250 plus und wachsend Produktionen. Wir reden nur von Produktionen.
Ja. Das liegt in der Natur der Dinge, dass man immer überwiegend die negativen Seiten sieht als die positiven. Aber wir sind nicht da, um urzuteilen, wir sind da, um Mehrwert zu bieten. Deswegen jetzt vielleicht den ersten Mythos, dieses, ach, den Musikfonds kriegen doch eh nur schon die etablierten Acts. Und aus dem, was du vorher gesagt hast, schließe ich, dass es egal ist, ob ich jetzt ein Newcomer bin, der sein oder ihr Debütalbum veröffentlicht, oder ein schon etablierterer Act, der die vielleicht einen politischen oder kulturellen Mehrwert mit seinem Album bietet. Es ist grundsätzlich, wenn das Konzept rund ist oder die Produktion rund ist und natürlich professionell aufgenommen wird, ist es grundsätzlich egal, sagst du.
Ich möchte vorher noch ganz kurz auf das Wort Glück zurück, weil ich da schon sagen muss, dass alle Produktionen und Projekte, die gefördert wurden durch den Österreichischen Musikfonds, ein gewisses Niveau, eine Qualität haben und auch ganz viel Skills und ganz viel Arbeit dahinter steckt. Ja. Also die hatten nicht zufällig Glück aus meiner Perspektive und auch aus Sicht des Musikfonds, sondern die sind im Kontext, haben die eine Einreichung gemacht, die von der Jury als förderwürdig beurteilt wurde und wo auch gesehen wurde, okay, da passt das Gesamtbild. Also da passen diese Puzzleteile so zusammen, dass man damit oder dass man davon ausgeht, dass das erfolgreich veröffentlicht werden kann. Ja, was auch immer erfolgreich im Kontext der Produktion bedeutet. Zur konkreten Frage: Es gibt kein Level, also zur konkreten Frage, kann jede Person einreichen, beziehungsweise bekommen den dann eh nur die eh schon was haben oder die eh schon etabliert sind. Ich kann nachvollziehen, woher dieser Mythos kommt. Es gibt kein Level, es gibt keine Eintrittsbarriere im Sinn von, ich muss schon 3 Alben veröffentlicht haben, ich muss schon bei einem erfolgreichen Label mittlerer Größe unter Vertrag genommen worden sein, damit ich überhaupt beantragen kann. Das ist nicht so. Also das kann man gleich mal debunken, das ist falsch. kurz gesagt, man kann auch einreichen, wenn man eine junge Künstlerin ist und die Vertriebs- und Vermarktungstätigkeiten selbst organisiert, wenn man in der Einreichung darstellen kann, dass man das entsprechend professionell machen kann, ja, dass man entweder selbst die Fähigkeiten hat und diese Skills oder mit Partnerinnen arbeitet, sich diese Skills quasi zukauft oder mit externen Dienstleisterinnen arbeitet, dann ist das auch völlig in Ordnung und dann ist das auch antragsberechtigt. Ja. Das heißt, es ist für alle offen und es ist das Level per se egal. Was ich schon erwähnen muss, ja, ist, warum ich auch verstehen kann, dass dieses Vorurteil oder dieser Eindruck entsteht. Es ist natürlich so, dass Firmen oder Künstlerinnen Menschen aus der Musikwirtschaft, die schon seit 20 oder 30 Jahren oder sagen wir mal seit 5 bis 7 Jahren im Markt sind, einen anderen Erfahrungswert haben, andere Referenzen haben und bereits anders gearbeitet haben, ja, als jemand, der zum ersten Mal einen Musikvoranschlag ausfüllt. Dadurch entsteht vielleicht manchmal der Eindruck, dass es immer dieselben bekommen oder dass die Firmen, natürlich als Privatpersonen oder Künstlerinnen, die den Musikfonds bekommen, bereits etabliert sind. Das liegt aber nicht daran, dass es nur diejenigen bekommen, sondern das ist ein Henne-Ei-Problem. Ja. Wir haben in der Musikwirtschaft nicht endlos viele Player, wir haben nicht endlos viele Firmen und Künstlerinnen, die über einen langen Zeitraum sich aktiv im Markt behaupten und auch bleiben. Ja. Und so entsteht halt vielleicht oft fälschlicherweise der Eindruck, dass das nur die bekommen. Aber der Musikfonds fördert auch Produktionen von Newcomerinnen, die gerade ihre erste EP oder ihr erstes Album veröffentlichen. Und somit auch einfach eine Breite, sowohl was Genres betrifft, als auch was Karrierelevel betrifft.
Schön zu hören. Es gibt mir oder uns, glaube ich, immer ein gutes Grundgefühl an Sicherheit, wenn man sich mit dem beschäftigt, dass es nicht eh schon wurscht ist quasi, sondern dass man auch wirklich Chancen hat, wenn das Ganze rund ist. Beziehungsweise wie das rund wird, das werden wir dann eh noch später vertiefen, damit es auch nicht einfach ein Zweizeiler ist, sondern dass die Leute sich wirklich mit ihrem Projekt auseinandersetzen und dann auch dann indirekt mit dem Musikvorantrag. Vielleicht gehen wir jetzt ganz konkret schon ein bisschen auf den Ablauf ein, eines Antrags oder einer Einreichung. Wenn jetzt ohne konkret auf Details vom Antrag einzugehen, da werden wir später nicht mehr drüber reden, weil das ist, glaube ich, eher ein großer Block, sondern wie läuft das prinzipiell ab? Also wann und wie kann ich einreichen? Was passiert dann, wenn ich eingereicht habe? Und vor allem, was passiert alles im Hintergrund, was man gar nicht mitkriegt, was vielleicht interessant ist für die Leute zu wissen, dass sie ja manche Dinge dann verstehen?
Behind the scenes österreichischer Musikfonds quasi.
Sozusagen, ja.
Ein Einreichprozess. Gut, starten wir mal bei dem Entschluss. Okay, ich möchte beim Musikfonds um eine Förderung ansuchen. Ich habe eine Produktion geplant. Ist mal die Grundsatzentscheidung, okay, wo stehe ich da? Habe ich einen Zeitplan für mein Projekt? Weil da gibt es ein paar wesentliche Fristen und ein paar wesentliche Deadlines. Das eine, was zu beachten ist, ist, dass der Musikfonds nichts fördern kann und keine Projekte fördern kann, die in der Vergangenheit liegen, das heißt, die bereits abgeschlossen oder veröffentlicht sind. Das ist vielleicht mal der erste Checkpoint, zu sagen, okay, wo stehe ich mit meinem Projekt? Ja, also der Musikfonds hat in den Richtlinien definiert, das abschließende Mastering-Datum als Fertigstellung der Produktion, ob Album oder alle Einzeltitel, die gefördert wurden oder die eingereicht wurden. Und insofern sollte man sich das mit den Einreichfristen gemeinsam anschauen. Wir haben in der Produktionsförderung mehrere Termine im Jahr und die Fristen, das heißt, bis zu welchem Termin man einreichen kann, sind alle immer aktualisiert auf der Website. Die sind aber auch am Jahresanfang, werden die schon für das ganze Jahr bekannt gegeben. Das heißt, man kann sich da schon wirklich weit im Vorfeld überlegen, okay, wann reiche ich ein, wann habe ich den Antrag fertig? Und man sollte sich da wahrscheinlich auch ein bisschen einen Zeitplan machen, was das dann auch für die Produktion heißt an sich. Wenn man sich mal mit den Terminen vertraut gemacht hat, so als erster Step, ist dann die Frage, was reiche ich denn überhaupt ein? Ja. Einzeltitel, Albumförderung, vielleicht gehen wir später noch ein bisschen mehr darauf ein, wie das dann im Antrag sich niederschlägt und was es da zu beachten gibt bei den unterschiedlichen Varianten. Aber das ist so mal eine Grundsatzentscheidung. So weiß ich überhaupt, was ich einreiche. Und ich würde immer empfehlen, nicht allzu knapp vom Einreichschluss sich zum ersten Mal das Formular anzuschauen. Also es ist auf wirklich sehr runtergebrochen so, dass man sich dann die Zugangsdaten für diese Einreichplattform anfordern kann, digital. Also man bekommt dann eine E-Mail zugeschickt mit den Zugangsdaten. Man kann sich dann anmelden, eine Einreichung starten. Da gibt es einiges auszufüllen. Da gibt es ein Einreichformular, das einige Felder hat, und ein Kalkulationsformular. Und wenn man sich das am Tag des Einreichschlusses, also am letzten Tag, wo man für den jeweiligen Call noch einreichen kann, erst anschaut, dann kommen viele panisch drauf, ups, okay, ich habe ja diese ganzen Sachen, die ich für den Antrag brauche, gar nicht beisammen, das geht sich nicht aus. Viele reichen eher gegen, ja, Mitternacht, Einreichschluss ist Mitternacht, ne? Also es ist nicht unwesentlich, viele Einreichungen kommen am letzten Tag. Ist auch was ich glaube, was ganz Menschliches, dass man auf Deadlines hinarbeitet. Das ist auch per se absolut, das hören wir auch ganz oft, das ist per se auch absolut in Ordnung. Es macht keinen Unterschied, ob man 2 Monate vorher einreicht oder eine Stunde um 23.15 Uhr. Ja, das wird nicht unterschiedlich gewichtet und das ist auch, da ist auch nicht das Geld schon weg. Also das ist, wird alles erst nach dem Einreichschluss dann für die Jury aufbereitet. Genau. Über die Einreichung hast du auch gemeint, werden wir später reden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Antrag gestellt wurde, die Person sich mit den Formularen auseinandergesetzt hat und alle Einzelheiten, alle Details, alles geklärt wurde, vielleicht auch mal bei uns angerufen hat, weil auch das ist möglich im Zuge der Antragstellung, wenn man draufkommt, A, ich habe ein technisches Problem, B, ich weiß nicht, wie ich mit dem Formular umgehen soll. Was soll ich denn da reinschreiben? Was erwartet sich auch der Musikfonds eventuell? Und das ist auch was ganz Interessantes für mich und auch für uns als Team. So der Musikfonds trifft ja auch die Entscheidung gar nicht. Das macht im Endeffekt die Jury, die Anträge, die Einreichungen alle durchhört, alle anschaut und beurteilt. Was wir aber tun, ist, dass wir Beratungen geben und auch Hilfestellungen und erreichbar sind für, wie macht man das? Wir sagen nicht inhaltlich, was die Leute reinschreiben sollen, also da in der Hinsicht beraten wir nicht. Aber wenn Fragen offen sind oder man nicht weiter weiß, dann helfen wir per Mail oder per Telefon auch weiter. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass die Einreichung erfolgreich passiert ist und abgeschlossen ist, dann geht es eigentlich in den Bewertungsprozess, beziehungsweise für uns beginnt dann tatsächlich das formale Checken. Ja, sind alle Daten da? Fehlt bei einem Antrag noch was? Sind die Soundfiles, die Demos, die man da hochgeladen hat, kann man die abspielen? Sind die abspielbar? Das heißt, es geht dann intern eigentlich ins formale Überprüfen der Anträge. Und dann gehen diese Anträge und die Einreichungen gesammelt an die Jury. Und die hat dann eine Zeit lang, also einige Wochen lang Zeit, sich diese ganzen Anträge auch zu Gemüte zu führen und in der Jury-Sitzung tatsächlich dann gemeinschaftlich auch eine Entscheidung zu treffen, welche Anträge im Rahmen des jeweiligen Calls dann gefördert werden. Genau.
Vielleicht bevor wir in die Jury gehen, habe ich nur zwei Fragen oder /Mythen zum Einwerfen.
Bitte.
Weil du gerade über die formale Kontrolle geredet hast, wenn jetzt ein Sound vielleicht passen sollte oder sowas, weil das falsche Datei oder kaputt ist oder so, fällt man dann automatisch raus oder meldet sich der Musikfonds bei den jeweiligen Leuten?
Der Musikfonds meldet sich bei den jeweiligen Leuten und wir setzen dann eine Nachfrist. Die ist nicht besonders lang, weil natürlich muss die Jury auch genug Zeit haben, die Anträge durchzuschauen. Ja. Aber das ist alles recht zeitintensiv natürlich. Aber wir setzen eine Nachfrist von einigen Tagen, um Dinge, die fehlen, wenn zum Beispiel ein Upload nicht funktioniert hat und das ist offen und der restliche Antrag ist vollständig und formal in Ordnung, Person antragsberechtigt, dann kann man das nachreichen. Und genau, man fällt nicht automatisch wortlos raus, sondern man wird schon benachrichtigt. Und sollte ein Antrag formal mal wirklich gar nicht passen, weil die Hälfte nicht ausgefüllt ist oder aus einem anderen Grund. Beispielsweise ist eine weitere Voraussetzung der Hauptwohnsitz oder der Firmensitz in Österreich. Wenn die Antragstellerin das nicht hat, ja, beziehungsweise ein Wohnsitz im Ausland als Nachweis hochgeladen wurde, dann würden wir da auch nochmal rückfragen, aber das dann gegebenenfalls formal ausschließen. Ja.
Und wenn, wie du vorher gesagt hast, man kann ja nachfragen. Das jetzt fällt jetzt auch nicht negativ oder positiv auf, wenn man oft oder wenig nachfragt.
Nein, nein. Okay. Wir als Musik4Team, wir, auch das ist recht wichtig zu sagen, wir treffen ja letztlich die Entscheidung nicht über eine Förderung, ja, sondern wir bereiten die Unterlagen auf. Wir administrieren, wir sind eine Förderstelle. Ja. Und insofern muss man da auch gar keine Scheu haben, sich bei uns zu melden und uns zu fragen. Also wir sagen der Jury nicht, es gibt keinen roten Punkt. Also ja, diese Person hat 15 Mal angerufen und die hätte mal besser anrufen sollen. Das existiert nicht. Mhm. Wir haben keine interne Liste. Hat sich zu oft gemeldet.
Ich habe nur eine konkrete Detailfrage. Vor allem, weil du vorher explizit diesen Gewerbeschein erwähnt hast und Thema Gewerbeschein und Kunstschaffende oft nicht gut miteinander hergehen. Viele wissen nicht, dass sie das brauchen oder glauben nicht, dass sie das brauchen. Und du sagst, es ist eine Bedingung für zumindest das Studio.
Tonstudioleistungen sind in Österreich gewerbescheinpflichtig, genau. Wenn man damit, wenn man dieses Gewerbe ausübt, wenn man diesen Job ausübt für andere.
Und Homestudio bedeutet ja nur, dass es der Artist selbst aufgenommen hat. Wenn ich jetzt beim Produzenten seinem Homestudio was aufnehme, ist es ja wiederum gewerbepflichtig.
Genau.
Und deswegen frage ich danach, weil das, glaube ich, viele jetzt auch nicht wissen. Mhm. Wann wird das überprüft? Ist es formaler Prozess oder entscheidet es die Jury? Weil ich denke mal, wenn das jetzt ein Absagegrund ist und man wüsste das
ist
das nicht.
Es ist in den Richtlinien festgelegt, also wenn die bei Förderzusage ist ja oft, reicht man eine Kalkulation ein. Mhm. Was ja aber nicht heißt, dass alle Projektpartnerinnen schon feststehen. Das heißt, das wird nicht im Zuge der Einreichung überprüft, sondern im Zuge der Abrechnung. Und die Fördernehmerinnen garantieren auch im Zuge der Förderzusage gibt es einen Vertrag, wo das auch nochmal explizit drinnen steht. Ja. Und die Fördernehmerinnen garantieren, dass sie das auch gemäß der Richtlinien abwickeln und auch abrechnen. Und wenn uns im Zuge der Abrechnung auffällt, dass das eben so ist, dann treten wir da auch nochmal mit den Fördernehmerinnen in Kontakt. Aber das ist kein Hindernisgrund oder sollte auch kein Hindernis sein, einzureichen, wenn das Projekt jetzt noch nicht fertig ausgearbeitet ist, ja, oder man noch nicht genau weiß, in welchem Studio. Oder man vielleicht mit mehreren Studios oder mit mehreren Personen überlegt oder spricht und Gespräche führt. Das ist ein normaler Prozess, so laufen Produktionen und deswegen könnte man trotzdem einreichen. Genau.
Das heißt, für Leute, die das gerade zum ersten Mal gehört haben, dass sie sowas brauchen oder dass es notwendig ist und jetzt zum Schwitzen angefangen haben, die haben theoretisch noch Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und man kriegt nicht deswegen automatisch eine Absage, sondern man kann eben noch das checken, dass man das hat.
Genau, absolut. Und es ist insofern relevant bei Förderzusage. Dann sollte man sich jedenfalls damit auseinandersetzen, wo nehme ich auf, wer sind meine Partnerinnen und haben diese Studios einen Gewerbeschein und falls nicht, dann vielleicht auch einfach nochmal darauf hinweisen oder auch bei uns anrufen. Wenn da irgendwelche Unklarheiten bestehen, kann man auch uns mal eine Mail schreiben, so, hey, wie ist das denn nochmal genau? Ja. Mhm. Oder auch nochmal besser bei der Wirtschaftskammer selbst, also bei der Wirtschaftskammer Film- und Musikwirtschaft oder im Gründerinnen-Service einfach mal nachfragen, wie das mit diesem Gewerbeschein denn eigentlich funktioniert.
Absolut, also gerade wenn es ums Gewerberecht geht, Leute, geht's zur Wirtschaftskammer, die sind nicht böse, die können euch gut beraten. Wir waren vorhin im Prozess jetzt schon bei formal abgeschlossen, es passt alles. Der Eintrag unserer jungen fiktiven Band geht durch, weil alles formal richtig ist oder zumindest eingegeben wurde und nachvollziehbar ist. Jetzt kommt es zu dieser sagenumwogenen Jury, die
auf der Website veröffentlicht ist. Alle Jurymitglieder sind auf der Website veröffentlicht.
Mal allgemein für Leute, die das nicht wissen und auch zum ersten Mal gehört haben, dass die auf der Website sind. Wie kommt es zu dieser Jury? Wie sind das für Leute? Wie werden die ausgesucht? Und wie haben die dann konkret Einfluss auf den Antrag? Oder wie schaut dann so ein Alltag dieses Jurymitglieds aus, wenn sie jetzt gerade 1000 irgendwas Anträge vor sich liegen haben?
Also wir sind, ich sage jetzt zum Glück, weil das ressourcenmäßig eine Steigerung um 400% wäre, noch nicht bei 1000 Anträgen pro Call. Also ich weiß gar nicht, jetzt habe ich eine blöde Prozentzahl gesagt, das macht aber gar nichts. Nein, wir sind so zwischen 150 und 250 Anträgen pro Call, je nachdem. Ja, das verschiebt sich immer ein bisschen. Das höchste Antragsvolumen hatten wir definitiv während Covid. Da waren die meisten Anträge da auch völlig logisch. Ja, und seitdem hat es sich wieder ein bisschen eingependelt, aber es ist immer noch auf einem höheren Niveau als vor Corona. Ja. Das heißt, mehr und mehr Leute reichen auch um Produktionsförderung ein. Ja. Das mal das eine, also zum Glück sind es nicht 1000 Anträge, aber es sind schon 200, sind auch nicht ohne. Jetzt muss man dazu sagen, eben diese Jury, der Alltag der Jurymitglieder, das sind alles Personen aus der Praxis, die aus der Musikwirtschaft kommen und das aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, die Musik fördert ja, auch das ist ein Mythos, den ich oft höre, fördert ja eh nur Pop, gell? Ja, nein. Nein, tatsächlich kann man auch Partituren einreichen, also nicht nur Demosongs. Und es sind auch nicht nur Bands, sondern es sind auch Ensembles und es ist Jazz und es ist auch neue Musik und experimentelle Musik. Der Grund liegt da, so wie so oft in auch so einem Henne-Ei-Problem, ja, dass das andere Anforderungen oft sind und hier oft die Hürde auf Seiten der Einreichungen höher ist, tatsächlich sich zu trauen und auch einzureichen. Dasselbe hatten wir im Bereich mit Antragstellerinnen, also bewusst die weibliche Form hier auch gewählt. Vor 10 Jahren hat da das nochmal ganz anders ausgeschaut statistisch, weil es einfach auch eine Diskrepanz gab, in wie sehr sich die Leute zutrauen, diese Förderung zu bekommen und da auch einzureichen. Und ich bin froh, dass sich das geändert hat. Ich freue mich auch, wenn sich weiterhin mehr auch Genre diversifiziert, ja, und auch aus allen Genres tatsächlich tolle Einreichungen kommen. Das ist zu wünschen, das wünschen wir uns alle. Jetzt ist auch die Jury dementsprechend besetzt, also kommt aus den unterschiedlichsten Feldern, was genre-technisch, aber auch musikwirtschaftstechnisch, also aus Medien wie zum Beispiel Radio, aber auch aus der Produktion, aus selbst Artist sein, selbst Künstlerin sein, Studios, genau. Das heißt, das ist eigentlich ein breiter Mix aus, ja, wie ist das Wort, nicht Branche, sondern Zweig, Branchenzweigen und Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlicher Expertise, damit da ein möglichst breites Feld auch abgedeckt werden kann. Die Jury selbst für jeden Call, also die Jury rotiert, es gibt ein Rotationsprinzip, das heißt, dass auch die Jury untereinander, den ganzen Jurypool findet man, wie gesagt, auf der Website. Jetzt können nicht immer alle zu allen Terminen, also es gibt dann quasi Ersatzmitglieder, die in derselben Kategorie auch ersetzen, wo man schaut, okay, wenn das eine Person ist mit Expertise im Bereich Neue Musik, dass auch aus diesem Feld jemand nachrückt. Und genau, also so funktioniert das im Großen und Ganzen. Und aus diesem Pool ist dann eine Jury, die sich für diesen Call dann, die da auch verfügbar ist, die am zum Sitzungstermin verfügbar ist und die sich dann insofern dazu verpflichtet, diese Anträge, nehmen wir jetzt die fiktive Zahl 200, in wochenlanger Kleinstarbeit. Und das ist halt tatsächlich so, sich durchzuhören und durchzuschauen. Und aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, wie ich 2024 zum Musikfuhr ins Team dazugekommen bin, war tatsächlich, ich kannte diese von der anderen Seite, ich kannte diese ganzen Mythen ja auch. Also ich kannte das ja auch und ich habe davon viele, viele gehört. Und eine der größten Offenbarungen für mich war so, hey, die hören sich wirklich die Musik an. Die Musik ist da wirklich das Wichtigste. Die hören sich die Tracks an, die reden über die Musikstücke. Auch in der Sitzung wird über die Musik an sich gesprochen und wird die Musik auch als erstes beurteilt, bevor man sich den Rest im Detail anschaut, was da eigentlich sonst noch im Antrag steht, wie hoch die Fördersumme ist, was da mit Partnerinnen und Team ist. Das heißt, Musik kommt da wirklich an erster Stelle und das war für mich irgendwie so, okay, cool, eigentlich super. Ja, genau. Und da sind wir auch schon mitten im Prozess. Also es gibt dann nach dieser Beurteilungsperiode, ja, wo die Jury Zeit hat, selbst auch quasi eine Reihung bzw. eine Auswahl zu treffen. Individuell gibt es dann eben eine Jury-Sitzung, wo das zusammengefasst wird und dann nochmal einfach in einer großen Runde, in einer mehrstündigen Sitzung diskutiert wird, auch nochmal in die Tracks reingehört wird, sich die Anträge nochmal angeschaut wird und genau, letztlich dann einfach Förderentscheide getroffen werden. Und hier auch ergänzend, auch aus Musikvorsicht, Natürlich gibt es mehr Anträge, als es Budget gibt. Es gibt mehr Anträge, als es Budget gibt. Es gibt mehr förderwürdige Anträge, als es Budget gibt. Das ist leider die Realität von ganz, ganz vielen Förderstellen, dass eine Auswahl getroffen werden muss, ja, weil es einfach nicht genug Budget gibt, um alle qualifizierten Produktionen zu fördern. Und insofern, muss deine Auswahl getroffen werden und dann ist es zumindest schön, wenn die anhand von künstlerischen Kriterien auch getroffen werden kann, ja, und nicht nur anhand von Zahlen und Daten und Fakten, auch wenn die eine relevante Rolle spielen in der Gesamtbeurteilung.
Die Musiklandschaft in Österreich ist ja ein Dorf. Man kennt schneller mal jeden und jede. Das stellen wir gerade in so Jury-Situationen interessant vor. Deswegen auch die Frage, was passiert, wenn Jurymitglieder Anträge oder AntragstellerInnen kennen, weil sie halt die Leute kennen oder mit denen vielleicht sogar zusammenarbeiten in gewisser Art und Weise.
Mhm. Auch das eine Sache, die immer wieder zu Fragestellungen, zu Verwirrung, aber auch zu vielen Unsicherheiten führt. Also grundsätzlich gibt es die Regel, dass Jurymitglieder, die in irgendeiner Art und Weise eben arbeitstechnisch, also quasi mit dieser Produktion verbunden sind, ja, ob das jetzt beratend oder als tatsächliche Mitarbeit, als Partnerin, als Labelproduzentin, Tonstudio etc., wenn in dieser Produktion involviert sind, sind befangen und nehmen nicht an dieser Abstimmung und an der Diskussion von diesem Projekt teil, ja, sind nur nicht von der ganzen Jury-Sitzung ausgeschlossen, sind aber nicht beim jeweiligen Fall, also die verlassen dann auch tatsächlich den Raum. Das heißt, das praktisch, was ist, heißt befangen sein. Befangen sein heißt ja, dass die Person einfach dann auch nicht in dieser Diskussion sich beteiligt. Wie du richtig sagst, ja, der Markt ist klein, die Branche ist klein und natürlich kennen sich Menschen oder man hat schon davon gehört. Wir gehen davon aus, und das ist auch was, was ich jeder Person, die ich in dieser Musikwirtschaft kenne, so zutraue, dass wenn ich einen Job mache, dennoch professionelle Beurteilungskriterien ansetzen kann, ja, und meinen Job auch insofern so ernst nehme, dass ich das tue. Österreich ist berühmt, oft das Wort Freundelwirtschaft hervorzuheben und oft auch zu sagen, okay, ja, wir sind halt so eine Nation. Das ist aber nicht so. Der Markt ist halt klein. Ja, und das, auch da verstehe ich, woher diese Vorurteile kommen, weil man kennt sich halt, ja, aber nur weil man sich kennt, heißt das noch nicht, dass es da Bevorzugungen gibt. Das wird sich auch gar nicht ausgehen. Also dazu gibt es viel zu viele Sitzungen, dazu ist die Jurybesetzung auch zu divers. Das wird sich nicht durchsetzen. Also wenn du dir vorstellst, dass wir 4 Calls haben und auch noch andere Förderschienen, und in jeder Jury sitzen unterschiedliche Leute in einer unterschiedlichen Zusammensetzung. Wenn es das gäbe, würden die Ergebnisse ganz anders ausschauen. Ja, genau.
Also falls Leute diesen Mythos in sich gehabt haben mit, die oder die haben nur einen Antrag gekriegt, weil sie Leute gekannt haben und oder vielleicht sogar Teil der Jury waren oder vorgehabt haben, jetzt nach dieser Juryliste, die sie wissen, dass sie jetzt existiert, Leute gleich mal anzuschreiben mit, hey, willst du Teil von meinem Projekt sein? War das die Antwort, dass es nicht funktioniert?
Ah, es funktioniert nicht. Ich würde auch tunlichst davon abraten, die Jury jetzt individuell zu kontaktieren während des Prozesses. Stell dir vor, du kriegst irgendwie 200 E-Mails von Hallo, magst du dich, also bist du eine Musik für Jury? Hast du mein Projekt gehört, weil es wäre voll wichtig. Ja, 200 Einreichungen heißt 200 Mal die Relevanz, die individuelle Relevanz für die Einreichenden. Ich würde aber wirklich davon abraten, die Jurymitglieder im Vorfeld zu bespaßen mit was auch immer. Weil dafür ist die Jury ja eigentlich da, dass sie das relativ unabhängig beurteilen kann und insofern auch in einem geschützten Rahmen tun kann. Das ist schon erwähnt, es ist ein kleiner Markt. Was wir aber schon auch haben, ist, dass bei den Jury-Sitzungen bzw. Programmen, wo es verstärkt auch um Internationalisierung und internationale Vermarktung geht, auch Jurymitglieder haben, die aus Deutschland sind beispielsweise. Also die dann auch nochmal hier diese Außenperspektive reinbringen, wenn es um das Feld internationale Vermarktung oder funktioniert diese Kampagne in anderen Märkten geht. Genau. Also Jurys sind halt immer so besetzt, wie es das Programm erfordert. Und dass man da jemanden kennt, ist auch nicht unwahrscheinlich. ja, und dass man mit Menschen sprechen kann, wenn man sie mal irgendwo trifft, wie sie ihre Arbeit anlegen, ja, oder wie sie Einreichungen beurteilen, ja klar, ja. Darüber hinaus würde ich auch ein bisschen das Vertrauen haben, dass dieses System doch auch funktioniert, weil es gibt auch sehr, sehr viele positive Beispiele, über 1000, wo es funktioniert hat und ja, wo nicht bei allen auch der Vorwurf da war, dass es eine Frauenwirtschaft gegeben hätte.
Wir sind jetzt im Einreichungsprozess von unserer jungen fiktiven Band, so dass der Antrag jetzt von der Jury durchgenommen, durchgearbeitet, durchgehört worden ist. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, Zusage und Absage. Was passiert, wenn man jetzt beide Varianten betrachtet, dann in der Praxis, nur um diesen Prozess jetzt wirklich bis zum Ende durchzudenken oder durchzuspielen?
Genau. Also es gibt eine Jury-Sitzung, die Ergebnisse von dieser Jury-Sitzung, also es sind nicht nur alle Jurymitglieder, sondern auch alle bereits geförderten Produktionen auf der Website öffentlich. Ja. Das heißt, man kann sich wirklich im Vorfeld auch schon sehr viel anschauen, ja, hinsichtlich Transparenz. Und es wird auch nach dieser Sitzung werden zunächst mal die Einreichenden selbst informiert, ja, über eine Zu- oder eine Absage und kurz danach das auch auf allen Musikfunk-Kanälen, also sowohl via E-Mail, bei unserem Newsletter, auf der Website, aber auch auf den Social-Media-Kanälen, Instagram, Facebook, LinkedIn, einfach die Fördernehmerinnen und die Ergebnisse vom aktuellen Call verlautbart. Das passiert sehr zeitnah zur Sitzung. Und im Fall einer Zusage gibt es einen Vertrag, ja, den man unterschreiben kann oder auch nicht, ja, wenn man sich doch entscheidet, okay, na puh, eigentlich möchte ich das alles gar nicht. Und im Fall einer Absage gibt es keinen Vertrag. Im Fall einer Absage gibt es eine Absagemail. Ja, was sich auch hier, das ist vielleicht wichtig, auch dazu zu sagen, was sich auch hier auf diese Einreichung zu diesem Zeitpunkt bezieht. Ja, wenn sich an dem Projekt etwas ändert, wenn sich das Projekt weiterentwickelt, kann neu eingereicht werden. Auch das künstlerische Projekt an sich, das ist keine generelle Absage an das, was du machst, ist nicht gut genug, sondern das ist ein Nein zu diesem jeweiligen Zeitpunkt. Genau. Ja. War das das, was du wissen wolltest?
Absolut.
Oder wollen wir da noch ein bisschen weitergehen? Was passiert nach der Zusage? Der Vertrag? Die Absage? Ja.
Gern. Vielleicht, ich habe da nur eine konkrete Frage zur Absage, aber vielleicht gehen wir, dass wir es mal wirklich zu Ende haben. Nach der Zusage kriege ich den Vertrag, dann passiert das und du hast ja vorher schon gesagt, dann gibt es dann eben zur Kalkulation, muss ich die Dinge halt einreichen und nachweisen.
Genau, also du hast quasi ein Budget eingereicht und der Musikhof kann maximal 50% dieses Gesamtvolumens, also diese Summe, die du eingereicht hast, als gesamte Produktionskosten fördern. Ja, und diese zugesagte Fördersumme steht dann auch in diesem Vertrag. Es kann sein, dass die Jury nicht den vollen Betrag, der eingereicht wurde, zusagt, aus Budgetgründen, aus anderen Gründen. Genau. Und je nachdem, welcher Betrag zugesagt wurde, passiert auch die Auszahlung in mehreren Teilen. Also ein Teil passiert tatsächlich, das erste Drittel von dieser Fördersumme wird bei Vertragsunterzeichnung ausbezahlt. Und in weiterer Folge hättest du dann die Möglichkeit, eine Zwischenabrechnung zu machen, um das zweite Drittel abzurufen. Da musst du eine gewisse Summe, einen gewissen Prozentsatz der Gesamtsumme nachweisen, ihn belegen, also belegen, dass du das auch verwendet hast für das, was du gesagt hast, wofür du es verwenden willst. Und das letzte Drittel wird dann erst mit Veröffentlichung und Endabrechnung ausbezahlt. Also das ist auch Voraussetzung dafür, dass die gesamte Fördersumme ausbezahlt wird, ist die erfolgreiche Veröffentlichung vom eingereichten Projekt. Genau.
Unabhängig von diesen Nachweisen und Zwischensteps, wo man ja auch laufende Prozesse abbilden kann, ist in der Praxis, können sich ja ProjektpartnerInnen ändern, der Umfang kann sich verändern, es kommt vielleicht ein Single dazu oder Single weg beim Album oder einfach Budgetposten werden mehr oder weniger. Das ist natürlich da oft eine Angst oder ein Mythos, dass man dann den Rest der Summe nicht kriegt oder teilweise kriegt oder sogar was zurückbezahlen muss. Wie ist es dann in der Praxis?
Am besten ist es, nicht zu lange mit dieser Angst zu sitzen, sondern so früh wie möglich, also sobald man diesen Gedanken hat, mit uns Kontakt aufzunehmen, weil wir dann auch relativ gut sagen können, okay, es hat sich jetzt das Label verändert oder ein wesentlicher Teil dieser Einreichung fällt weg, kommt dazu, verändert sich. Das muss vielleicht nochmal neu beurteilt werden durch die Jury. Das kann passieren. Also gerade wenn es um so wesentliche Punkte wie Verwerter ändert sich geht. Ja, kommt auch aber immer wieder vor. Also vor einer Neubeurteilung muss man sich auch nicht fürchten, wenn das Projekt an sich und auch der neue Projektpartner oder die neue Verwertungsstruktur solide und durchdacht ist, dann muss man sich auch vor einer Neubeurteilung nicht fürchten. Ja, das heißt, meine Empfehlung wäre hier so früh wie möglich einfach mit uns zu sprechen und zu sagen, hey, okay, wir denken darüber nach oder das und das ist jetzt passiert. Ja. Und wir versuchen im Sinne der Fördernehmerinnen zu unterstützen und zu helfen. Also wir sind nicht dafür da, um zu sagen, ach so, nein, das kriegst du jetzt dann nicht. Ist uns egal. Sondern wir sind dafür da, zu sagen, okay, wie kommen wir dorthin und was heißt das jetzt für dich konkret und was heißt das für die Förderung? Also das können wir, diese Auskunft können wir geben. Und die ist aber oft sehr individuell, weil sich Kleinigkeiten verschieben oder weil manchmal ist es so, dass eine Bassspur im wirklich sehr zugespitzt formuliert wegfällt oder wirklich ein mini kleiner Punkt, ja, und die Leute sich aber sehr lange nicht bei uns melden. Und manchmal ist es aber umgekehrt, dass wir dann vor einer Abrechnung sitzen und feststellen, aha, Moment, das war jetzt, aber ist jetzt aber ganz anders dargestellt, wie es eingereicht war. Und das macht dann natürlich im Endeffekt mehr Arbeit, als wenn wir vorher im Prozess schon informiert werden, dass sich das ändert. Und es gibt auch in dem Vertrag auch für eine festgelegte oder auch richtliniengemäße Informationspflicht, dass uns die Einreichenden auch informieren, wenn es solche wesentliche Änderungen gibt. Ja, aber wie gesagt, davor muss man sich nicht fürchten. Das kann man einfach machen.
Das war dann die Zusage und jetzt noch zur Absage. Das gemeint, da gibt es eine Absagemail.
Genau.
Und da spreche ich auch aus der Praxis.
Ich weiß, was kommt.
Ja, gut.
Ich weiß, was kommt. Wie weiß ich, warum?
Ja, genau. Also gerade, wir haben ja gehört, diese Leute schauen sich ja diese fiktiven 200 Anträge durch, die reden stundenlang und tagelang darüber und dann kriege ich als Band einfach ein Nein. Mhm. Und es ist natürlich insofern ein bisschen frustrierend, weil ja die Band erpicht ist, sich zu verbessern. Und es ist natürlich die Frage, warum können die nicht reinschreiben, dass da jetzt drinsteht, Summe zu hoch, Text nicht nachvollziehbar, Songs nicht gut oder sowas?
Zum einen, also es gibt einen Richtlinienbeschluss, also es gibt einen Beschluss des Musikfondsvorstands, dass Absagegründe nicht kommuniziert werden. Zum einen ist es nicht administrierbar. Ja? Es ist auf Basis des Antragsvolumens auch der Jury, die ohnehin in einem sehr ressourcenknappen Umfeld alle mit Vollzeitjobs plus, ja, diese Anträge beurteilen, ja, und dafür auch honoriert werden. Das schon. Ja. Da nochmal eine Evaluierungsebene einzuführen und auf einer inhaltlichen Ebene ist es ist sehr selten dieser eine Text, der nicht nachvollziehbar ist. Ja. Das wirklich an einem Punkt festzumachen, wo dann Künstlerinnen nicht fälschlicherweise glauben, wenn sie diesen einen Text ändern oder diese eine Zahl ändern, passt das. Ja. Und Absagegründe sind aus diesem, also das, was ich damit sagen will, ist, dass Absagegründe so vielfältig sind und ich habe es vorher schon mal kurz erwähnt, manchmal gar nicht das Projekt an sich betreffen, sondern den Zeitpunkt betreffen, ja, oder im Gesamtkontext des jeweiligen Calls. Negativ, ja, und negativ ist fast wertfrei gemeint. Geht das? Nein, das geht wahrscheinlich nicht negativ wertfrei zu meinen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Ja. Die Bandbreite ist so groß und zu kommunizieren, aus logischen Gründen zu kommunizieren, das ist es, ja, würde auch Einreichende auf eine falsche Fährte locken, sozusagen. Ja. Das Bedürfnis, dass sich Bands verbessern wollen, ist natürlich nachvollziehbar. Und was ich hier immer auch rate, ist tatsächlich mit anderen Leuten zu sprechen, nicht nur mit denen, die Einreichungen bekommen haben. Das ist oft so ein Ding, weil auch bei Zusage, Überraschung, gibt es keine dezidierte Begründung. Der Text war so gut deshalb. Ja. auch das wird nicht dezidiert kommuniziert. Und was da aber passiert ist ganz oft, dass die, die bereits eine Förderung bekommen haben, sagen, ich habe sie bekommen, weil. Das würde ich per se mal hinterfragen. Ja, weil dadurch auch ganz viele Gerüchte und ganz viele Vorurteile entstehen und sich neue, junge Einreichende dann denken, ich muss das genauso machen, weil dann kriege ich die Förderung, dann bekommen sie die Förderung nicht. Die Frustration ist groß, die Enttäuschung ist groß und sie fragen sich, warum nicht. Ja. Aber es gibt dieses Rezept, dieses Musikvorrezept einfach nicht. Ja, es gibt nicht dieses, wenn ich das hinschreibe. Ich hatte letztens auch die Frage nach, gibt es Codewörter? Ich habe gehört, es gibt Codewörter, wenn man die reinschreibt, dann sind die Chancen groß und dann kriegt man ihn wahrscheinlich. Es gibt diese Codewörter nicht. Was würde denn das denn sein? Ein spezieller Zahlencode. Es geht für viele um eine finanzielle Grundlage für ihre Karriere und deswegen ist völlig verständlich, dass das so eine Relevanz hat und so wichtig ist für die Leute. Ja. Und man muss aber auch die Realität der Förderstelle sehen, dass wir eine Förderquote haben, die einfach nicht bei 100% liegt. Ja. Und dass deshalb Absagen leider Teil dieser Realität sind. Und sie individuell zu kommunizieren, ist in der derzeitigen Struktur nicht machbar. Im Umfeld aber, im musikwirtschaftlichen Umfeld, bei Institutionen, bei Mika, bei der Pharma, bei uns anrufen, kann man natürlich schon Gespräche, ja, wir können schon Gespräche führen. Aber man kann nicht anrufen und den Ablehnungsgrund erfragen, ja. Es gibt nämlich auch, es gibt diese Dokumentation nicht, es ist nicht so, als würden wir das vorenthalten und das irgendwo in einem Safe aufbewahren, alle Ablehnungsgründe. Aber was wir schon tun, ist, wenn es wirklich berechtigte Zweifel auf Seiten der Antragstellenden gibt, dass ich sagen so, ich habe jetzt da zweimal eingereicht und ich weiß nicht, dass man den Antrag durchgeht und dass man gemeinsam irgendwie ein Beratungsgespräch hat, wo es Stolpersteine geben könnte. Aber wie gesagt, Achtung, keine inhaltliche Beratung. Wir sagen dann in dem Fall auch nicht, schreibt genau diese Zahl hin, dann bekommt sie den, weil wir das ja auch gar nicht können. Ja.
Ich würde ein paar Punkte an der Stelle vorheben, die du vorher schon gesagt hast. Und zwar, dass du gesagt hast, es gibt wenigere Zusagen, als es förderwürdige Anträge gibt. Das heißt im Umkehrschluss, ein abgelehnter Antrag heißt nicht, dass das Projekt nicht förderwürdig ist. Das hätte wahrscheinlich unter anderen Konditionen, meistens Budgetgründe, eher eine Zusage bekommen. Ob ich jetzt der 101. Antrag gewesen bin oder der 190. weiß man ja nicht, wie das gereiht wurde. Und ich verstehe das total, vor allem als Musiker, dass eine Absage oft man auf persönliche oder kreative Dinge rückschließt, dass ein abgesagtes Album oder ein abgesagter Förderantrag für ein Album bedeutet, das Album ist nicht gut, was natürlich nicht so ist, weil ich glaube, es geht viel um dieses Gesamtprojekt, um dieses Bauchgefühl, ist es nachhaltig, ist es schlüssig, wie wirkt es, nicht, ist dieser Text gut oder diese Single oder dieses Demo, was ich hochgeladen habe, gut oder schlecht. Und was ich auch oft in der Praxis höre, dass Leute dann sagen, gerade als jemand, der auch viele Anträge betreut, wenn ich was hinterfrage und die Antwort ist dann ja, aber Artist XY, die das gekriegt hat, hat das ja auch so eingegeben, ist dann meine Rückfrage ja eher, aber du bist nicht Artist XY, du bist dein eigener Artist und mach das so, wie es für dich oder für dein Projekt passt. Nur weil sie oder er eine Zusage gekriegt hat mit denselben Schlüsseln oder Konditionen oder Texten oder Anhaltspunkten, heißt das nicht, dass das du jetzt kriegst. Was du auch vorher gesagt hast, es wird ja immer individuell auf das jeweilige Projekt und auf den jeweiligen Standpunkt und Ausgangspunkt betrachtet. Und was ich auch wertvoll gefunden habe, was du vorher gesagt hast, dass du gesagt hast, die Absage bedeutet ja nicht eine generelle Absage, sondern zu dem jeweiligen Zeitpunkt des jeweiligen Standes des Projektes. Und das ist ja gang und gäbe, dass man sich hier dann verändert und entwickelt und dann das Projekt mal neu einreicht unter neuen Konditionen oder neuen Schlüsseln und neuen Texten und dann mal jetzt sagt, jetzt ist cool, jetzt passt's. Was, glaube ich, aber auch diesen Mythos schürt, dass immer jeder erste Antrag abgelehnt wird.
Ja, das ist völlig geil. Also wie ist hier die Policy für Wörter, die man verwenden darf?
Wir sind nicht öffentlich gefördert, also kannst gerne schimpfen.
Ich schon, also ich schimpfe nicht. Also okay. Mein Arbeitgeber schon. Aber das ist tatsächlich falsch. Ja. Also es gibt kein Regelwerk, das sagt, ab dem zweiten Antrag und aber auch nur dann, wenn diese Summe mit dieser Agentur drinnen steht, dann wird gefördert. Das gibt es schlichtweg nicht. Ja, es ist, das ist sehr schön zusammengefasst, das ist ein bisschen wie das zu Anfangs erwähnte Puzzle einfach. Und da gibt es so viele Teile und das ist so individuell und das ist immer im Kontext und immer zu einem Zeitpunkt. Und wir wissen alle, dass es schwierig ist. Aber ich würde tatsächlich die Zu- oder Absage des Musikfonds in meiner Karriereplanung und in meiner strategischen Planung als ein mögliches Puzzleteil der Finanzierung sehen. Punkt. Das ist keine Beurteilung deines kreativen Potenzials. Das ist keine Beurteilung deiner Marketingstrategie, ja, im Generellen. Und das ist keine Beurteilung davon, welches Potenzial du vielleicht oder vielleicht auch nicht hast, ja, und ob du Musik professionell und beruflich machen solltest. Das ist ein Puzzlestein für deine Finanzierung dieses einen Projekts. Wenn du ein Album aufnehmen willst oder eine EP oder Einzeltitel veröffentlichen willst.
Vielleicht gehen wir an dieser Stelle jetzt konkret auf das Formular ein, weil wir jetzt sicher anhand dessen einige Fragen beantworten können oder dann jetzt diese theoretischen Punkte jetzt in die Praxis gießen können.
Wie macht man das eigentlich? Wie schreibt man diesen, also diesen heiligen Gral, der beste Antrag, der beste Musikverantwortung?
Meine Frage ist so, hä? Na, also unsere effektive junge Band meldet sich an, hat die Zugänge, öffnet das Portal, denkt sich, ah cool, ich muss 2 Punkte ausfüllen, Kalkulation und den Antrag, macht das auf und dann kommen da zig Seiten, zig Felder, zig Texte, wo sie eingeben muss, Links und Dinge, die hochladen muss.
Ja.
Und manche Dinge kann man aus Pressekit einfach verwenden oder recyceln oder hat man eh schon bei Hand, Klammer, Tipp an meiner Seite, man muss jeden Text neu schreiben. Aber andere Dinge sind neu, überschneiden sich vielleicht, weil es gibt ja so Sachen wie Added Value, Zweck für die Gemeinschaft oder wie auch immer das heißt. Dann denkt man sich, Meilensteine und Zeitplan und denkt sich dann, ist es nicht dasselbe? Muss ich da 1000 Wörter und dort 1000 Wörter schreiben oder was ist das? Hä?
Was ist, wenn ich nur 957 schreibe? Wird es dann abgelehnt?
Ich habe gehört, ja, nein. Und dann natürlich nur zusätzlich die Kalkulation. So Dinge dazu kommen wie, da muss jetzt Dinge reinschreiben, was ist ein Eigenmittel, was sind Eigenleistungen, wie kommt es dann ab, wie kommen wir auf den Wert, sind 30.000 okay, sind 33.000 zu viel, wo ist die Grenze, wo hört es auf? Aber vielleicht fangen wir einfach von vorne an.
Ja, du bist da ganz tief drinnen und ich sehe da auch ganz viele Fragen, die ganz, ganz oft gestellt werden und mit denen ich fast täglich konfrontiert bin, gerade von Einreichenden, die gerade an ihrem Antrag arbeiten. Ist das, was 2 Dinge, die ich vorweg wirklich sagen möchte, ist erstens, ihr seid mit diesen Fragestellungen jedenfalls nicht alleine. Also jede Person, die sich diese Fragen stellt, völlig normal. Also völlig normal, weil man stellt sich diese Fragen einfach. Also das ist was irgendwie jedem geht so, wenn man das erste Mal dieses Formular aufmacht. Und es gibt Menschen, die ihre Routine darin haben, die können diese Anträge auch schneller durcharbeiten, weil die einfach schon so viele zig Anträge gestellt haben. Und wenn man das erste Mal so einen Antrag aufmacht als junge fiktive Band, dann kann man da schon mal überfordert sein. Und das Zweite, was mir in der Praxis ganz oft auffällt, ist, dass sich die Leute oft sehr, sehr intensiv und sehr lange mit dem Einreichformular beschäftigen, mit all diesen Textteilen, wie die Wörter da formuliert sind und ob da alles passt. Und das auf Kosten des Kalkulationsformulars, weil man dann drauf kommt, ah ja, da muss ich was eintragen. Und sich manchmal weniger Gedanken machen, was sie da eigentlich eintragen und ob das überhaupt Sinn für sie macht. Und wir können gerne dann nochmal an den Anfang zurückgehen, aber ich finde auch wichtig, da nochmal kurz an das, was du gesagt hast, an das Ende von dem, was du gesagt hast, zu gehen, nämlich diese, was schreibe ich, welche Zahlen schreibe ich da überhaupt mal hin? Ja, pauschal kann man wirklich sagen, am besten das, was stimmt. Im Idealfall das, was man nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert hat, die Zahlen, die man weiß, die Zahlen, die marktüblich sind und die Zahlen, die man nicht weiß, die man sich einfach quasi zusammengesammelt hat durch eigene Recherche. Das ist ein wesentlicher Punkt bei dieser Antragstellung und das ist auch, finde ich, nicht nur für die Antragstellung, sondern auch für das Projekt an sich, da ein gescheites Budget zu haben, eine gescheite Kalkulation zu haben, das ist nur wertvoll. Ja, also das kann man mal allgemein drüber sagen, wenn man sich mit diesem Antrag beschäftigt, was man da tun könnte und was so die ersten allgemeingültigen Steps wären.
Gern.
Achso, ja, das habe ich ja gesagt. Naja, also, ich glaub, okay. Wie magst du das aufziehen? Wie magst du?
Ich glaube, das Textliche ist noch vager, da kann man vielleicht noch später ein bisschen allgemein in die Planung und das Gesamtbild philosophieren. Vielleicht gehen wir jetzt kurz, um es wahrscheinlich kürzer abzuhaken, auf das Kalkulationsformular ein. Ist es wahrscheinlich zum Ausfüllen, wobei da spreche ich als ITler, noch einfacher, weil da muss ich nur Zahlen hinschreiben, die kann ich mir aus der Nase ziehen oder die kann ich nicht umformulieren, das ist eine Zahl.
Ja, die kannst du dir aus der Nase ziehen und dann kommst du aber relativ schnell an die Grenze von, woher bekomme ich denn diese Zahl? Wir bekommen den Anruf oft, was soll ich denn da eintragen? Und dann gibt es noch die ominösen Eigenleistungen, die du angesprochen hast. Das ist ein großes Mysterium. Was sind Eigenleistungen? Ich sage das hier mal, die formelle Definition von Eigenleistungen sind Leistungen, die unentgeltlich vom Antragsteller, der Antragstellerin selbst oder von Dritten in das Projekt eingebracht werden. Unentgeltlich heißt, es wird keine Rechnung gestellt, sondern es ist wirklich eine Leistung, die unentgeltlich eingebracht wird. Die hat ja aber natürlich einen Wert. Und das ist auch was der Musikfonds tut und wo der Musikfonds eine sehr sinnvolle Förderstruktur hat. Auch diese Eigenleistungen sind förderbar. Ich gebe ein ganz kurzes Beispiel. Ich versuche es so einfach wie möglich zu halten, so einfach das geht, wenn man jetzt eine Rechnung zuhört. Aber angenommen, man sagt, okay, wir haben vorher schon gehört, der Musikfonds kann maximal 50%, also die Hälfte von deinen Gesamtkosten, also alles, was dich diese Produktion kostet, von Instrumenten einspielen über Produktion, künstlerische Produktion, Mixing, Mastering, Coverart, Fotos fürs Booklet, bla, ja, was dich diese Produktion kostet, 50% davon kann der Musikfonds maximal fördern. Und jetzt denken wir in, was mich das kostet, da denken wir ganz oft an Rechnungen, die wir bezahlen müssen. Und das wird einen Teil der Kosten ausmachen, aber vielleicht habe ich auch einen Teil dieser Kosten eingebracht in Leistungen, denen ich einen gewissen Wert, also meine Eigenleistungen, denen ich einen gewissen Wert zugeschrieben habe. Viele Leute glauben jetzt, die sind ja unentgeltlich eingebracht, die zählen dann, kann ich die dann fördern lassen? Was passiert mit dem Geld? Einfaches Rechenbeispiel, alles zusammen kostet mich 20.000, das heißt 10.000 könnte der Musikfonds fördern. Und jetzt habe ich aber mein Budget so kalkuliert, dass ich 8.000 an Fremdkosten habe, also an Kosten, wo mir Leute Rechnungen stellen und die ich bezahle, und 12.000 an Eigenleistungen kalkuliert, also Dinge, die ich selbst einbringe unentgeltlich, mit einem gewissen Wert beziffert. Und von anderen beispielsweise sagt mein künstlerischer Produzent, meine Produzentin sagt auch, ja, einen Teil meiner Arbeit bringe ich unentgeltlich in das Projekt ein, das hat diesen und jenen Wert. Das heißt, wir haben jetzt eine Kalkulation, die so ausschaut, sehr grob, beispielhaft, 12.000 Eigenleistungen, 8.000 Fremdkosten, ergibt 20.000 insgesamte Gesamtvolumen, gesamte Produktionskosten. Und gehen wir von diesem fiktiven Beispiel aus, dass dann die Jury sagt, hey, total förderwürdig, 50%, 10.000 wurden angesucht, 10.000, ja, sagen wir für dieses Projekt zu. Es gibt eine Förderzusage über 10.000 und jetzt habe ich nur 8.000 an Fremdkosten. Das heißt nur 8.000 Euro, fiktives Beispiel. Nein, neigt man dazu, die Zahlen als nur zu bezeichnen. 8.000 Euro ist natürlich eine Menge Geld. Es werden aber die 10.000 ausbezahlt. Das heißt, auch Eigenleistung, also auch ein Anteil dieser Eigenleistungen, die man in dieser Kalkulation hat und unentgeltlich eingebracht hat, ist förderbar. Und somit, was das heißt, ist, dass auch die eigene Leistung, also das Einsingen, das Produzieren, alles, was man selbst auch als Künstlerin in das Projekt einbringt, förderbar ist und durch die Musikfonds auch gefördert wird.
Und das bedeutet, für die 2.000 Euro, die quasi ohne Rechnung gefördert werden, muss ich als die oder derjenige, der die Eigenleistung erbracht hat, keine Rechnung jetzt im Nachhinein stellen.
Genau, ich meine, du kannst ja auch selbst keine Rechnung stellen. Diese Eigenleistungen sind mit Eigenleistungsformularen zu belegen. Das heißt, es gibt zum Download auf unserer Website ein Formular, wo man dann bei der Abrechnung ausfüllt, oder also man selbst oder die dritte Person, die diese Leistung eingebracht hat, welche Leistung zu welchem Datum, mit welchem Aufwand, also mit welchem Volumen, mit welchem Stundensatz passiert ist. Ja. Und insofern ist das quasi der Eigenleistungsbeleg, der Eigenleistungsnachweis.
Vielleicht an der Stelle nochmal hervorgehoben, weil man oft nicht dran denkt, Thema Rechnung. Wenn ich jetzt einen Produzenten frage, was würdest du, ich reiche den Fonds an, was verlangst du? Und sagt er, naja, du hast mir jetzt immer ein 100er Zeit pro Track, schreib einen 1000er hin, was sind 10 Tracks? Und dann kommt man drauf, ah ja, wenn ich das kriege, muss er Rechnungen mir ausstellen. Und dann kommt die Person drauf, ach so, wenn das mit Rechnung ist, dann muss ich halt das, und Anführungszeichen, halt offiziell machen. Oder halt, dann ist es kein, ich gebe dir Trinkgeld oder Spesenersatz dafür, sondern dann verrechne ich die Leistung, muss noch was draufschlagen. Dann wird es auf einmal mehr. Das heißt, das macht schon Sinn, dass ich die Leute frage, hey, nicht was verlangst du, sondern was verlangst du mit Rechnung, damit man das auch wirklich ausgeredet hat.
Damit es abgerechnet werden kann, brauchen wir Rechnungen über, Achtung, auch das ist ein wichtiger Hinweis, das gesamte, die Gesamtkosten. Ja? Also man muss die Gesamtkosten nachweisen und nicht nur die Fördersumme, sondern das, was man eben eingereicht und kalkuliert hat und das bei Fremdkosten eben mit Rechnungen, ja, auch da immer schauen, Umsatzsteuer, die Rechnungen müssen an die Einrechner, also an die Antragstellerin, an die Fördernehmerin dann in dem Fall ausgestellt sein. Genau, und da macht es natürlich auch nochmal einen Unterschied, was man kalkuliert hat und ob das dann netto oder brutto ist. Also das im Vorfeld, bereits bei der Einreichung, wenn man das ernst nimmt, wirklich durchdenken, was passiert denn bei einer Förderzusage? Auch, was ich oft erlebt habe, ist, dass Musikfondsproduktionen oft manchmal ganz, also eine Produktionsförderung manchmal auch überfordernd sein kann, weil auf einmal hat man relativ viel Geld zur Verfügung für eine Produktion und man muss es aber auch ausgeben. Das heißt, es lohnt sich wirklich in der Kalkulation beim Antragstellen selbst schon sich hinzusetzen und zu schauen, wie viel Geld habe ich, was kann, wie viel brauche ich, ja, wie viel kann ich an Förderung beantragen, aber wie viel brauche ich auch als Förderung und was heißt das dann für mich? Weil die blödeste Situation ist natürlich, wenn man dann mehr Geld ausgeben muss durch eine Förderung, das man eigentlich gar nicht hat. Ja, das will natürlich niemand. Und insofern Kalkulationsformular genau anschauen, mit den Leuten sprechen, die Frage, woher kommen die Zahlen, recherchieren, sprechen mit Menschen und sagen, okay, wie viel verlangst du? Man kann das ja nicht nur eine Person fragen, man kann das 10 Personen fragen. Man kann 10 Angebote einholen, sagen, so, 10 Songs. Ja, ich brauche das und das und das. Ja, genau, also wirklich einfach eine seriöse und marktübliche Kalkulation ist ein wesentliches Beurteilungskriterium.
Ich glaube, gerade beim Thema Eigenleistung ist es ja immer schwierig zu sagen, hey, diese unzählige Stunden, die ich für dieses Projekt aufwende, wenn ich jetzt davon x Stunden für das Album verwende, wenn ich jetzt ein Album fördern will, mit welcher Zahl tituliere ich das, damit ich das hinschreiben kann? Weil ich glaube, da kann man erstens, eher wieder sagst, fragen, was würden andere verrechnen für die Zeit oder einfach mit Fair Pay oder Dingen sich einfach eine Zahl überlegen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich diese Kalkulation halt merkt, dass sie nachvollziehbar ist und nicht einfach eine Zahl hinschreibt und wenn man dann gefragt wird, woher kommt denn die Zahl, man sich dann überlegt, weiß ich nicht mehr.
Es macht doch Sinn, sich zu überlegen, was würde ich denn wem anderen verrechnen? Also beim Kalkulieren der Eigenleistung zu sagen, okay, was würde ich einem Kollegen, einer Kollegin verrechnen? Was würde ich im privatwirtschaftlichen Bereich, also wie würde ich meine Leistung anbieten, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich zahle dir dafür was. Ja? Und das ist schon mal ein guter Annäherungswert. Und auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, das macht nur Sinn, das ohnehin zu wissen. Es macht wirklich Sinn, sich mit seinem eigenen Wert oder wie man etwas verrechnen würde, auseinanderzusetzen. Genau.
Vielleicht eine Abschlussfrage zum Thema Kalkulation. Ist, glaube ich, nur das Brisanteste, dass man am Abschluss ja noch Eigenmittel reingibt. Und dann stellt man vor dieser Frage, wenn man das als Album fördert, ein nachhaltiger Act sucht sich ja die Finanzierungsquellen nicht nur aus einer Stelle. Wie du gesagt hast, Musikfonds ist ja nicht ein Muss, sondern es kann eine Quelle sein. Man hat ja dann so Dinge wie ein Crowdfunding vielleicht, ein bisschen Sponsoring, vielleicht fördert, also sucht man auch den SKE-Fonds an, dann hat man da mehrere Quellen. Und dann habe ich ja dieses Dilemma, naja, wenn ich jetzt alles es kriege, dann mindert es ja theoretisch die Fördersumme vom Musikfonds. Oder vielleicht schreibe ich das gar nicht hin, weil vielleicht ist es unseriös, wenn ich mehrere ansuche, darf ich das überhaupt? Oder ist es vielleicht sogar gut, dass ich alles hinschreibe?
Es ist jedenfalls gut, dass du die Dinge, die du konkret planst, auch wirklich angibst in diesem Förderansuchen. Belege dürfen, sollten nicht doppelt abgerechnet werden. Ja, ansonsten kann es zu einer Förderreduktion kommen. Also quasi der Musikfonds fördert das, was anderswo nicht gefördert wird oder nicht möglich ist. Wir sind aber auch limitiert. Also beispielsweise fördert der Musikfonds ja keine Presskosten, wenn das Produkt auch dann tatsächlich physisch rauskommt. Presskosten kannst du dem Musikfonds gegenüber nicht abrechnen. Es gibt aber andere Förderstellen, die das sehr wohl als förderbare Kosten haben. Und insofern macht es Sinn, in der Kalkulation vorher schon zu berücksichtigen, okay, was suche ich, welchen Betrag suche ich bei welcher Förderstelle an und das dann auch im Musikfondsantrag entsprechend darzustellen. Weil ja, im Nachhinein, Förderungen können im Nachhinein nicht erhöht werden, aber auch, um das möglichst so umfassend zu haben, dass man dass es seriös kalkuliert ist, also dass auch das Bild stimmt. Ja. Eine Frage, die viele stellen, ist die Frage nach den Eigenmitteln. Also tatsächlich die Mittel, muss ich selbst 10.000 haben, wenn ich um 10.000 ansuche? Nein. Wie viel Geld persönlich reingesteckt wird, wenn es eine förderwürdige Produktion ist und seriös kalkuliert ist und das aus unterschiedlichsten Finanzierungsquellen kommt? No one's judging you. Also niemand wird auch kein Jurymitglied sagen, ah, da steht jetzt nur 500 bei Eigenmittel, ah, da steht 12.000 bei Eigenmittel, dann werden wir die 12.000 Eigenmittelproduktion, die diesen Antrag fördern. Das passiert in der Praxis nicht. Stell es so dar, kalkuliere es so, wie es a, realistisch ist, machbar für dich und auch, wie es stimmt. Die größten Probleme bereiten dir gekünstelte oder künstlich auch nach oben geschraubte Zahlen, wenn man sich denkt, ah, 50%, ich weiß nicht, eigentlich kostet meine Produktion nur 15.000, aber ich will unbedingt der Musik vor, ich mache da jetzt 40.000 Produktionskosten draus. Du musst sie ausgeben, du musst sie abrechnen, du musst diese Produktion dann auch abwickeln. Dementsprechend einfach bei sich bleiben und auch realistisch kalkulieren.
Gehen wir vielleicht noch ganz kurz auf die Texte ein. Mhm. Vor allem jetzt, ohne jedes Textfeld konkret zu besprechen.
Okay, ich hätte jetzt voll gern.
So grundsätzlich, es gibt eben viele Textfelder. Es gibt manche Textfelder, die sich ja scheinbar überschneiden oder circa nach dem ersten Blick dasselbe darstellen. Mir fällt jetzt keine konkrete Frage drauf.
Was soll ich daran schreiben? Ist das alles dasselbe? Kann ich es copy-pasten? Fällt es mir auf? Ja, also es fällt auf, wenn überall derselbe Text drinnen steht. Auch da gilt wie bei der Kalkulation, nicht überdenken, sondern so darstellen, wie es sich wirklich verhält. Du hast vorher schon den Hinweis oder den Tipp gegeben, ja, die Artist-Bio aus einem vorhandenen Text, aus einem Pressetext oder die Spotify-Bio, wo auch immer, die Artist-Bio herzunehmen, auf jeden Fall. Also der Text muss nicht neu geschrieben werden. Die Links sind relevant. Ja, also Links würde ich tatsächlich, sofern vorhanden von diesem Projekt, jedenfalls hinzufügen, weil es der Jury nochmal ein kompletteres Bild auch geben kann, wo diese Künstlerinnen gerade stehen. Auch da Hinweis, es sollten sich die Angaben in den Texten mit dem, was online auffindbar ist, nicht konterkarieren. Wenn man einen Social-Media-Link angibt, dann muss man auch davon ausgehen, dass Leute da draufklicken und auch die Jury draufklickt. Und wenn dann im Text was ganz anderes steht hinsichtlich der Strategie der Followerinnenzahlen etc., macht das keinen super Eindruck. Das heißt, man sollte sich schon ein bisschen überlegen, was da drin steht, aber es auch nicht zerdenken. Viele trachten nach der perfekten Formulierung. Es geht nicht um die perfekte Formulierung. Es geht darum, dass da das drinnen steht, von dem man sich denkt, wenn ich jetzt einer fremden Person und die Jury ist eine dieser fremde Person von meinem Projekt erzähle, was muss die unbedingt wissen? Was ist die wichtigste Info, die diese Jury, die diese Person braucht, damit sie das Projekt versteht? Und das würde ich auch an erster Stelle setzen. Es sind viele Anträge, es müssen viele Anträge gelesen und durchgehört werden. Das heißt, die Regel, das Wichtigste zuerst, eine alte Journalismusregel, ist in dem Fall auch super nützlich. Du musst einfach das, was du unbedingt gehört haben willst, an die erste Stelle setzen. Wichtiger als die perfekte Phrase oder Formulierung. Die 1000 Zeichen muss man nicht vollkriegen. wenn da 500 Zeichen genutzt sind, und bitte nicht an den 500 Zeichen festmachen. Wenn da drinnen steht, was drinnen stehen muss, cool. Und wenn das weniger als 1000 Zeichen hat oder 1500, wird das nicht, an dem wird es nicht scheitern. Ja.
Ich glaube, an dieser Stelle kann man auch nochmal aufrufen, ohne das Thema jetzt fiktiv zu verkürzen, aber ich glaube, da kann man sich jetzt Detail verlieren, aber ich glaube, es macht nicht wirklich Sinn, weil, wie du sagst, es kommt so auf das konkrete Projekt drauf an und auf das, was gefördert wird, dass es da keine Erfolgsformel gibt oder keine Geheimformel. Dementsprechend kann ich da auf das Angebot von dir oder auf das, was du vorher gesagt hast, zurückgehen, wenn man sich jetzt nicht auskennt oder nicht weiß, was das Textfeld bedeutet oder man Texte geschrieben hat und man kommt drauf, das ist doch dasselbe. Dann kann man einfach diese Musik von Menschen kontaktieren und fragen, hä? Oder ich kenne mich nicht aus oder was das bedeutet
kann man,
das?
Das kann man jedenfalls tun. Diese Musik von Menschen sind erreichbar via E-Mail, alle Kontaktdaten, aber auch sehr viel und sehr viel mehr zu dem, was ich heute gesagt habe. Sie ist auf unserer Website zu finden. Wir haben sehr umfangreiche FAQs, wo man sich nochmal durchlesen kann. Es sind alle Richtlinien zum Download verfügbar. Das heißt, man kann sich da wirklich sehr intensiv mit allem auseinandersetzen und auch noch einarbeiten und bei Rückfragen halt einfach wirklich fragen und anrufen oder wer nicht anrufen will, auch eine E-Mail schreiben. Genau.
Eine letzte Frage, weil sie konkret jetzt für die Produktionsförderung relevant ist, und dann hätte ich gesagt, kann man das Thema ein bisschen abschließen und vielleicht zu den anderen Förderungen gehen. Spoiler.
Juhu.
Sind noch die Uploads für die Songs? Das ist wahrscheinlich also ein Pflichtfeld, was man machen muss, und glaube ich auch etwas, wo sich viele Mythen rumschlagen, weil man kann ja auswählen, wenn man bis zu 4 Songs hochladet, ist es jetzt eine Handy-Rohaufnahme, ist es eine Skizze, eine Pre-Master, ein Pre-Production, ein Mix etc. Und man glaubt ja, je qualitativ hochwertiger das Ding ist, desto höhere Chancen hat man.
Auch hier gilt das, was am besten darstellt, worum es geht, ja, zu dem Stand, an dem man einreicht. Man kann es eh nicht. Wenn man jetzt das hat, dann muss man sich damit auch nicht fertig machen. Die Jury ist equipped und professionell genug, auch aus einem Layout, aus einem Rough Mix, einem Demo-File jeglicher Art zu beurteilen, was das sein soll, ja, oder was das mal werden kann. Deshalb kommt die Jury auch aus der Branche, ja, und aus der Musikwirtschaft. Das heißt, die sind professionell genug, das auch beurteilen zu können. Und da muss man sich auch nicht dafür schämen. Es wurden Förderungen zu allen Arten von Demo-Files ausgesprochen. Nur darauf achten, dass es einfach MP3-Files sind, keine MIDI-Tracks oder dergleichen hochladen, sondern tatsächlich einfach abspielbare Files. Dann, dann ist das schon in Ordnung. Also man muss jetzt nicht auch dann künstlich sagen, es ist irgendwie ein Mix, oder sich schnell noch das Mixing fertig machen.
Um da noch ein kleines Thema von vorhin aufzugreifen, gerade weil man ja schon Masterfiles auswählen, hochladen kann, und du vorher gesagt hast, man kann ja Projekte neu einreichen, wenn sich der Stand ändert. Du aber auch vorher gesagt hast, das Projekt darf nicht abgeschlossen sein, aka es darf nicht fertig gemastert sein. Das ist ja die Realität, zumindest in Großteil der Genren, dass man ja ein Album anplant, Single-Auskopplungen macht. Wenn man jetzt das dann einreicht, dieses Album, dann man das dann ablehnt und man sagt, okay, man probiert es neu, man verändert was, aber man hat schon Singles von diesem Album released. AKA, es sind schon viele Dinge gemastert, vielleicht ein paar Songs noch nicht.
Bis zu einem Drittel der Produktion darf vorher schon veröffentlicht sein. Genau, insofern.
Und gemastert ist wurscht.
Genau. Also wenn die Singles schon ausgekoppelt sind, dann sind die gemastert. Hier geht es um das Gesamtprojekt, also quasi ist das Album fertig gemastert, ist das gesamte Projekt. Wenn du jetzt da, sagen wir mal, 9 Titel der Einfachheit halber und 2 sind schon veröffentlicht, alles cool. Ja. 5 geht nicht mehr.
Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Info, weil das Thema mit, ach, ich kann das Album nicht mehr einreichen, ich habe schon einen Song veröffentlicht.
Das stimmt nicht.
Ja. Und auch an dieser Stelle noch eine Einschaltung meinerseits, dass man, auch wenn man schon manche Singles gemastert hat, ein Albummaster trotzdem wiederum was anderes ist. Also man kann ja schon 10 Singles gemastert haben, aber wenn der Albummaster noch nicht da ist, ist er vielleicht auch wiederum was anderes. Oder ist es dann nicht so eng gestrickt bei euch?
Naja, das Masterdatum ist schon eng gestrickt, weil das ist schon quasi das Kriterium für Abschluss des Projekts. Wir können auch förderrechtlich nicht fördern, was bereits fertig ist. Ob sich bei uns da Schlupflöcher finden, die sie uns nicht mitteilen, maybe. Ja, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wenn alle einzelnen Songs gemastert sind, dann ist das Projekt schon auch abgeschlossen. Ja. Also so, ja, wäre aus Musikvorsicht schon dann so zu beurteilen.
Mhm. Ja, also, gut zu wissen, ja.
Ja.
Ich glaube, somit haben wir großteils den Musikfonds abgedeckt, also zumindest alle wichtigsten Mythen und Ängste, die sich darum schüren.
Zur Produktionsförderung.
Zur Produktionsförderung, danke, das ist nämlich das Stichwort. Wir haben dich ja nicht nur da als Produktionsförderungsexpertin, sondern als Musikfonds-Expertin und das bezieht sich auf andere Bereiche. Da darf ich an dieser Stelle sagen, dass man dich für eine zweite Folge gewinnen haben können, wo wir ganz konkret über alle anderen Förderungsschienen geredet haben. Natürlich ist die Produktionsförderung so das Wichtigste und vor allem für manche andere Förderungen eine Einstiegshürde. Aber ich glaube, das ist trotzdem wichtig, dass wir den anderen Förderungsschienen einen Raum geben. Das machen wir. Dementsprechend heben uns jetzt manche Dinge, die wir jetzt immer am Ende der Folge sagen, auf für das Ende der nächsten Folge. Das ist auch für euch eine Call to Action, dass ihr gebannt auf diese Folge wartet und sie dann hört. Wenn ihr jetzt konkret zu Produktionsförderungen Fragen habt oder unklare Dinge habt, dann wie gesagt einfach den Leuten schreiben. Die beißen nicht. Die sind auf eurer Seite oder auf unserer Seite, auf der Seite der Musikschaffenden. Gibt es trotzdem an dieser Stelle etwas, worüber du Werbung machen willst, dann darfst du das ganz ungeniert machen, vor allem Kontext Produktionsförderung oder irgendwas, was zum heutigen Tag, Datum relevant ist.
Ja, ich denke, eine gute Gelegenheit, uns nicht nur digital oder telefonisch, sondern auch persönlich zu treffen und mit uns zu reden, ist gleich in Kürze, nämlich am 18. Mai auf der BZ, der Musikwirtschaftskonferenz, der Pharma von der WKO dieses Jahr im Filmquartier. Und da sind wir auch als Team vor Ort und da kann man auch ganz einfach in den Pausen auf uns zukommen und auch mit uns sprechen und vielleicht sogar ein paar Fragen platzieren zur Produktionsförderung.
Sehr schön, dann sehen wir es hoffentlich alle bei der BZ. Und dann will ich trotzdem an dieser Stelle ein ganz kurzes, aber wohlverdientes Danke sagen. Danke, dass du da warst und uns Rede und Antwort gestanden hast zum Thema Musik, Produktionsförderung und auch Musikfonds.
Ja, danke. Ich konnte zum Glück sitzen, somit ist es gar nicht ganz so. War sehr schön.
Und wie gesagt, wir hören uns dann gleich unter Anführungszeichen wieder, wenn es um weitere Förderungsthemen gibt. Wir werden sicher wieder Aspekte von der Produktionsförderung aufgreifen und am anderen Licht betrachten oder eben an andere Förderungen reden. Bis dahin eine schöne Zeit und wir hören uns.